Frohes schaffen.
Neues schaffen.
Unser heutiger Gast ist New Work-Pionier, Buchautor, Unternehmer und bekannter Podcaster. Sogar als Posterboy der New Work-Bewegung wurde er mal tituliert. Viele unserer Hörer kennen vermutlich seinen Podcast On the Way to New Work. Ich spreche von Christoph Magnussen. Christian und ich möchten heute mit ihm darüber sprechen, wie man mit Technologie besser und freier arbeiten kann. Und wir möchten von ihm erfahren, was der Einsatz von neuen Tools für Mitarbeitende bedeutet und wie Unternehmen sich auf die kommenden Veränderungen vorbereiten können. Und damit herzlich willkommen, Christoph, bei Frohes Schaffen, Neues Schaffen.
Hi, ihr beiden. Ich musste gerade schon schmunzeln. Posterboy Disney Works, das stimmt, das stimmt.
Ne, ich habe es gefunden, nochmal in der Zeit.
Cooler Satz.
Das muss auf jeden Fall in den Einstieg rein.
Es gibt ein Gift dazu intern. Nee, ja? Das ist gut, ja. Naja, ich schicke euch das danach. Es wurde dann von meiner Crew aufgegriffen und ein sehr lustiges Gift gemacht, das hier immer mal wieder rumgeht.
Hashtag.
Ich ahne was.
Ja. Ja, genau. Heute bist du ja mal quasi in der anderen Rolle. Nicht, dass das erste Mal ist, aber normalerweise bist du ja der Host. Seid ihr die Hosts. Ihr habt ja schon weit mehr als 400 Folgen mittlerweile im Podcast aufgenommen mit super vielen unterschiedlichen Gästen. Aus unserer Rolle, wir haben zwar noch längst nicht ganz so viele Gäste, aber da hat sich mir mehr die Frage aufgeregt, gibt es da überhaupt noch Fragen rund um das Thema, die bei dir, bei euch offen geblieben sind?
Oh, es ist ja ein moving target, ne? Es ist so ein bisschen wie, wenn du sagst, du willst alle Länder der Welt bereisen, hatte ich mal einen Gast in Folge 22, der dann auch sagte, das ist ein moving target. Das ist es bei uns auch. Insofern, doch, das bleibt immer wieder offen, weil uns geht's ja um die Anwendung und das Doing. Das heißt eigentlich der Raum zwischen Mensch und Technologie oder der Raum zwischen Mensch und Methode, und den lässt es sich eben auch sehr gut befüllen. Und ehrlich gesagt, allein die Einleitungsfrage sorgt dann immer für mich, für dieses, okay, ich komme voll rein und meine Fragen kommen dann ja in dem Gespräch. Also insofern, it's pretty endless. Ich habe gerade zu Michael gesagt, vielleicht sollten wir uns mal motivieren und wir schreiben eine 0 vor unsere Zahlen. Dann haben wir 0422 bei der aktuellen Folge. Dann wissen wir, es muss über die 1000 gehen. Das können wir uns, glaube ich, rausnehmen als ein Podcast, der dieses Jahr dann ins 8. Jahr geht.
Wahnsinn, ja. Ich denke schon, bei unserem manchmal fühlt sich lang an, aber das ist weit mehr auf jeden Fall. Gibt's denn jemanden oder eine bestimmte Person oder bestimmte Aussagen oder Thesen, die dir so ganz besonders in Erinnerung geblieben sind im Laufe dieser 8 Jahre?
Ja, es gibt auf jeden Fall immer, wenn ich mal wieder so alte Fotos durchgehe und ich war dann unterwegs, schon Folgen, wo ich sage, die waren besonders. Wir hatten ja mal den Kevin Loon, einen Anhalter, mitgenommen von der Tankstelle und einen Podcast dann bei mir im Bus gemacht während der Fahrt. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das heute noch darf. Aber auf jeden Fall, das war sehr spontan, aber dann auch immer wieder gern genommen. Warren Rustand, eben diese Folge 22, die ich gerade angesprochen habe. Da gab es wirklich Leute, die haben mich danach angerufen und sagten, sie mussten das Auto anhalten, weil sie geheult haben. Der hat halt auch eine krasse Stimme. Kurz zur Einordnung, der wurde spontan Chefsekretär des US-Präsidenten, weil er im Raum war, als Richard Nixon reinkam und sagte, Mr. Vice President, be prepared to become president. Da war der 29, der Warren Rustand, und saß dabei. Und wenn dann so einer was rausdübelt, das hat dann schon Hand und Fuß, ne?
Ja.
Also, ja.
Sehr gut. Ich würde mal gern mit dem schönen Begriff New Work anfangen. Der Roman hat ja in der Anmoderation vom Posterboy gesprochen, von New Work. Mein Eindruck so in den letzten Monaten ist so, dass New Work so ein bisschen, ich meine, zum Buzzword ist es vielleicht eh verkommen, aber dass die Idee so ein wenig leidet, dass das in den Unternehmen so, boah, das war mal eine ganz nette Zeit, aber jetzt krempeln wir mal doch lieber wieder die Ärmel hoch und hören ein bisschen mit diesem Schnickschnack auf. Wie siehst du das?
Also ich komme ja eigentlich aus dem Bereich Technologie und Kollaboration. Also wenn man mich ein bisschen kennt, mein Satz, den ich gerne nach Videos sage oder Posts schreibe, ist die Solidaritätsfaust und sage, work faster. Ich sage ja auch, wenn du die 4-Tage-Woche willst, dann arbeite schneller. Und da fühlen sich natürlich diverse Leute auf den Fuß getreten. Das mache ich natürlich nicht ganz ohne Grund. Aber ich beobachte dasselbe, was du auch sagst, dass vielleicht an einigen Stellen New Work ein Lippenbekenntnis war und den meisten gar nicht klar ist, woher das eigentlich kommt. Denn der Begriff ist eben entstanden zu einer Krisenzeit der Automobilindustrie in den USA, in den 80ern, als sie überrannt wurden aus Japan und dort wirklich in den Arbor täglich Menschen entlassen wurden und der Friedrich Bergmann als Vermittler geholt wurde. Und der Kern, der mir so gut gefällt, an dieser Idee. Und der Connection-Punkt, den ich mit ihm hatte, war das Thema Freiheit. Also das war ein Moment, als wir gemerkt haben, beide, das verbindet uns. Und ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ich habe ihm die Hand damals drauf gegeben, dass ich für diese Idee dahinter reingehe. Und mir ist es egal, was man draufschreibt, ob das New Work ist oder was anderes, mir wurscht. Aber diese Idee der Selbstbestimmung. Und er kam damals und es war ein unlösbares Problem. Und er nahm einen sehr einfachen psychologischen Mechanismus, den schon die Stoiker hatten, nämlich, wie machst du aus dem Problem den Lösungsweg? Mach das Problem zu deinem Lösungsweg und dir steht halt keine Mauer mehr im Weg, sondern die Mauer wird zum Teil deines Lösungsweges. Und diese Idee finde ich so sensationell, weil die kannst du heute natürlich wieder anwenden und sagen, was ist denn das Problem? Ist das Problem, dass eine Seite gegen die andere spricht und sagt, ja, wir wollen 4-Tage-Wochen, die andere sagt, ja, wir aber nicht. Okay, dann lass uns doch gucken, was sind die Motive dahinter, was ist wirklich das Thema dahinter? Und ich kann jede Geschäftsführerin, jeden Geschäftsführer verstehen, ich bin es auch, ich bin Unternehmensinhaber, wenn es um Leistungszahlen geht, die müssen halt stimmen. Das ist doch völlig klar. So, wir sind ja kein Wohltätigkeitsverein. Aber ich glaube, es wurde zu wenig verstanden, was die Möglichkeiten sind. Und das zweite große Thema ist, Technologien, die es uns ermöglichen, Arbeit anders zu organisieren, werden so stümperhaft an einigen Stellen eingesetzt, dass man schon sagen muss, es ist dann halt auch hausgemacht. Ne? Also selbst die Corona-Zeit, wo wir alle gelernt haben, Videokonferenzen und Co., wie oft sitze ich in einer Videokonferenz, wo das halt immer noch nicht funktioniert. Also Digitalisierung weit gefehlt, dann brauchen wir auch jetzt nicht KI draufschmeißen. So, das sind so die zwei großen Herausforderungen, die ich sehe. Also ja, ich bin bei dir, aber ich glaube, es liegt vor allem auch daran, dass es zu wenig ernsthaft angegangen wurde.
Du hast das Stichwort KI schon gesagt und wir alle, auch bei uns im Unternehmen, kennen das Thema, haben jetzt eigentlich einen Dauerbrenner, das ist KI. KI überall in der Kommunikation wird quasi aus allen Rohren gefeuert. Und da ist ja so ein gern genutztes Narrativ. KI wird dir die Chance geben oder dir dabei helfen, dass du dich auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren kannst. Du wirst mehr Freiraum für Kreativität bekommen, also eine wunderbare Welt. Mal ganz offen gefragt, geht es am Ende nicht einfach doch mehr um Effizienz, um vielleicht sogar, ich sag's mal, kritisch Arbeitsverdichtung? Du selbst als Unternehmer bist ja Gründer der Agentur Blackboat und habe ich einen schönen Satz gefunden. Eure Idee ist, Technologie und Arbeitsweisen miteinander zu verbinden und damit so euer, ich sag's mal, bisschen provokativ Heilsversprechen, gewinnen wir einen Tag pro Person und Woche an Arbeitszeit zurück. Das hört sich auch stark nach Effizienz an, richtig?
Ja, also das ist Effizienz. Du hast aber eingangs was ganz Spannendes gesagt, nämlich die Frage, die Tätigkeiten, die uns erfüllen und Spaß machen und das Wesentliche. Und ich glaube, hier liegt die größte Herausforderung. Wenn ich sage, work faster, dann solltest du vorher geklärt haben, bist du überhaupt bei den wesentlichen Themen, also hast du deine Prioritäten. Bist du überhaupt in der Lage, dich zu fokussieren? Hast du alles Überflüssige wegautomatisiert? Und den Rest, sieh zu, dass du deine Shortcuts beherrschst, dass du schnell E-Mails formulierst und dass du den Kram schnell vom Tisch bekommst. Warum sollst du damit viel Zeit verbringen? Das heißt, es ist der vierte Punkt in der Kette. Und das übersehen immer viele, wenn ich das sage. Und dieser Gewinn an Zeit, dann sagen viele, ja, das ist ja nur ein bisschen Effizienzhebel. Und da sage ich ganz klar, machen wir ein Bild. Stell euch mal vor, wir sind im Jahr 1800. So, wir nehmen hier ein Interview auf im Jahr 1800. Damals gab es vielleicht die Fugger-Zeitung von dem Unternehmer Jakob Fugger in Augsburg. Der hatte sowas und wir nehmen hier ein Interview auf. Und wir reden, der war da schon tot, aber sein Nachfolger haben gelebt, und wir reden über den heißesten Scheiß, den es damals gab, 1800. Was war das in der Kommunikation? Was würdet ihr sagen? Um schnell zu kommunizieren, 1800.
Um schnell zu kommunizieren. Ich überlege gerade, wann die Telegrafie erfunden worden ist. Ich glaube, ich war ein bisschen später.
Deutlich,
ne?
Deutlich später, ja.
Ich glaube, am Ende war das Gespräch einfacher.
Brieftauben.
Ah, okay. Brieftauben.
Der heiße Scheiß war ein Brieftauben. Es gab sogar eine Zeitung, die Brieftaube, in der beschrieben wurde, wie man richtig mit den Dingern umgeht. Denn das, was die meisten übersehen, wenn man sagt, ja, die Rothschilds, die hatten Brieftauben, deswegen waren die besser als alle anderen, hatte doch jeder andere auch zu dem Zeitpunkt. Das Problem an dieser Effizienzgeschichte ist immer der, wir kriegen ein Tool draufgeschmissen und alle sagen, das macht uns schneller. Die Brieftaube, that's the thing, die macht uns schneller. Jetzt machen alle Brieftauben. Wie sind denn deine schneller als die vom anderen? Und da liegt auch der Spaß drin. Nämlich, es gab dann Züchter, die haben die besser trainiert, besser geschult und mit besserem Futter versehen als andere. Die haben die besser behandelt, besser transportiert und so weiter. Die haben auf diese kleinen Details geachtet. Das macht Spaß, auf diese kleinen Sachen zu achten. Und das ist dasselbe Thema heute. Du führst eine neue Technologie ein. Das kann auch Anfang des 20. Jahrhunderts, ja. Da waren Bleistifte the thing, um Romane zu schreiben, weil die Schreibmaschinen einfach, das hat irgendwann in den Fingern wehgetan. Das heißt, Capote hat das mit einem Bleistift vorgeschrieben. Hemingway auch. So, wenn du jetzt einen findest, mit dem du schneller schreiben kannst, dann kriegst du den Kram schneller aus dem Kopf raus. Und den gab es dann irgendwann. Und der hat sich unter diesen Schreibern verbreitet. Blackwing heißt er. Gute Story. Und wenn du jetzt heute sagst, wir machen alle KI und dadurch gewinnen wir Lebenszeit zurück, dann darfst du aber nicht vergessen, die Arbeit davor, um zu wissen, was willst du priorisieren, muss passieren. Und dann musst du diese Tools auch noch besser beherrschen. Das ist der entscheidende Punkt. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Teil, den viele übersehen. Dabei macht er so furchtbar viel Spaß. Das heißt, ja, es geht um Effizienz, aber es geht auch darum, die Art und Weise zu verändern, wie wir arbeiten. Und das ist das, worum es geht. Und dann gewinnst du auch tatsächlich die Zeit zurück. Das geht. Und steile These, der eine Tag, der kommt schon aus den Collaboration Tools, die wir die letzten 15 Jahre gemacht haben. Wir haben dann vor 7 Jahren massiv in KI investiert. Wir haben einen ganzen Jahresgewinn in ein anderes KI-Unternehmen gesteckt. Und das zahlt sich jetzt natürlich total aus, weil wir schon sehr tief drin stecken und sehen halt gerade, das hat nochmal ganz anderes Potenzial. Das überfordert selbst mich, wie krass das an einigen Stellen ist. Ich mache das jetzt schon über 20 Jahre und denke so, this is fast. This is really fast.
Wenn du sagst, und da würde ich auch mitgehen, dass es teilweise einfach halbherzig angegangen wurde, auf was Tools etc. angeht, wie kriegen wir denn die Unternehmen, die das irgendwie halbherzig irgendwie umgesetzt haben, wie kriegen wir denn bei denen erstmal die Basics rein, bevor wir den zweiten und den dritten Schritt machen, wenn man beim ersten Schritt schon gestolpert ist, so ungefähr.
Ja, indem man wie bei den meisten Dingen, wenn es hektisch wird und meine Kinder sind da der beste Spiegel vor Augen, wenn Papa morgens Stress hat, weil keiner sich richtig schnell bewegt, weil wir die Regel haben, drinnen schnell bewegen, draußen in aller Ruhe, ja, wenn wir auf dem Fahrrad sitzen und ich dann gestresst bin und mein Sohn dann sagt, Papa, es nervt. Dann mach doch klarere Ansagen. Ich bin auch schon total klar. Also, der Punkt ist halt der, ich glaube, durch eine Krisensituation ist es eine total menschliche Reaktion, erstmal an den Dingen, die wir sehen, zu schrauben. Das ist die natürliche Reaktion zu sagen, alle zurück ins Büro, das kann ich sehen. Wir müssen das so machen, das kann ich sehen. Und die Wahrheit liegt ein bisschen auf beiden Seiten. Als Chefs müssen wir uns ein Stück weit entspannen und sagen, Leute, die Zeiten haben sich geändert. Man kann von überall aus arbeiten und Mitarbeitende müssen akzeptieren, dass wir, wie wir das tun, gerade noch lernen. Das heißt, es darf auch okay sein zu sagen, heute brauche ich euch im Office, das müssen wir anders machen, hier müssen wir adaptieren. Das sind keine gesetzten Standards und nur weil Reisen innerhalb von Europa ein neuer Arbeits-Workation-Standard ist, kann es sein, dass es trotzdem eine scheiß Idee ist, möglicherweise. Und das sollten wir sehen, weil wir haben uns irgendwie Jahrhunderte auf bestimmte Sachen eingeschossen und jetzt sollen wir in 3 Jahren, 4 Jahren nach Pandemie die neuen Standards gesetzt haben. Das finde ich zu vermessen als Anspruch. Und da, glaube ich, stehen wir gerade. Und obendrauf kommt jetzt KI. Und die große Gefahr ist, eine übertriebene technologische Haltung zu haben und zu sagen, jetzt schütten wir oben KI drauf und es wird besser. That's not gonna happen. Da müssen wir aufpassen. Das heißt, Menschen bleiben immer noch Prio. Und die Verbindung zur Technologie. Aber nochmal, selbst ich guck drauf und sag, that's fast. Also so schnell habe ich noch nie etwas gesehen, wie es einschlägt. Und das wird zu einer herben Enttäuschung führen, weil die Erwartungen damit riesig hochgehen. Und dann wird es Unternehmen geben, die das nutzen und diese Lücke nutzen und da rausgehen. Und da bin ich gespannt drauf, weil das wird eine Transformation.
Aber wie nimmst du die Leute mit? Weil genau dieses Thema Geschwindigkeit und du kennst auch die ganze Narrative von KI, das Superhirn, irgendwann wird KI darüber bestimmen, wer was macht. Ohnehin, KI entscheidet all diese Dinge. Wir kennen auch die Diskussion, den AI Act, dass wir Regulierung brauchen, in welcher Form auch immer oder wie viel. Die Sorge bei den Menschen ist da, wie nehme ich die mit? Wie kann ich diese Sorgen einfach ein Stück weit kanalisieren, dass man sagt, ja, Technologie kommt und KI ist jetzt schnell, aber eben jetzt auch nicht das Monster, das euch alles künftig zerstören wird oder Arbeit zerstören wird, ne, die menschliche Arbeit.
Also Arbeit zerstören wird KI nicht, denn dafür arbeiten wir alle viel zu gern. Punkt. Wir arbeiten so furchtbar gern. Wir befassen uns so gerne mit Dingen von links nach rechts. Wir nennen das intern Hour, die Arbeit um die Arbeit herum. Das ist die schlimmste Arbeit, deswegen heißt es bei uns Hour. Die zu reduzieren, das macht nur total Sinn. Aber selbst die wird furchtbar gerne gemacht. Das ist einfach was total Menschliches. Und deswegen wird das nie verschwinden. Was sich aber ändern wird, ist, welcher Job wie abläuft und welche Rolle gespielt wird. Das heißt, wie nehme ich die Menschen mit? Als erstes nehmen wir immer diese Ängste sehr, sehr ernst. Unser Job ist immer, große Menschenmengen mitzunehmen. Also wir machen gerade Rollout von generativer KI bei mehreren globalen Unternehmen, wo wir die Europabereiche betreuen. Dann reden wir immer noch von ein paar tausend Menschen. Und völlig egal, ob Führungskräfte, hochaufgeklärte Bereiche, überall sind Ängste. Und die sind ernst zu nehmen, weil eine Angst für den oder diejenige immer real ist. Und hat meistens mit Unwissen zu tun an einigen Stellen. Und da beginnen wir. Das heißt, wir holen ab, wo die Menschen stehen und erklären gewisse Sachen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, Large Language Models. Ja, alle gehört, ChatGPT ist ein Large Language Model. Das sind die Dinger, die momentan so erfolgreich sind. Auch Entwickler waren überrascht, dass die so viel leisten können. Das war denen nicht klar. Und die Zauberkraft hängt an einer Erfindung. Das ist nämlich das T. In ChatGPT, das steht für Transformer, die kommt von Google 2017 aus einem ganz erfolgreichen Paper. Das war einer der vier Kernpunkte von KI-Evolution in diesem Bereich. Nothing fancy. Und seitdem hat sich das nicht krass verändert. Was sich verändert hat, ist die Rechenpower. Deswegen ist es plötzlich in den letzten beiden Jahren so durch die Decke gegangen. Das heißt, nichts davon ist jetzt irgendwie vom Himmel gefallen. Und das ist halt so wichtig. Und dann ordnet man erstmal ein und dann merkt man so, das ist not a magic machine, das ist just a machine. Und dann wird's verständlicher. Und dann holen wir ab und gehen direkt ins Doing rein mit den Leuten, dass man sieht, das ist nicht Google, sondern das ist eine andere Art zu arbeiten.
Wie konkret werden denn diese Ängste formuliert euch gegenüber? Also ist das unterschiedlich, auch ihr nach Ebene? Oder ist das eher so subtil, dass ihr das merkt?
Wir haben auch Psychologen bei uns an Bord und auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die halt Schulungen machen. Das sind ja wirklich langjährig ausgebildete BeraterInnen bei uns und die sind sehr behutsam. Also ich bin noch der Boldeste, wenn ich jetzt mit euch die Sachen raushaue, weil ich immer sehr klar bin. Ich werde immer geholt, wenn es darum geht, sehr klare Schwarz-Weiß-Botschaften rüberzubringen. Nee, also die Ängste werden, weil wir immer einen sehr sicheren Raum haben, auch offen in großen Runden adressiert. Und Menschen haben das Gefühl, sie könnten uns sogar fragen, hey, sag mal, was ist eigentlich ein gutes Passwort? Auf so einer Ebene, theoretisch. Weil ansonsten schaffst du den Dialog im Unternehmen nicht. Also die Atmosphäre muss erlaubt sein, gerade bei neuen Technologien.
Ich würde nochmal einen Punkt zurückgehen. Du hattest eben gerade gesagt, die Menschen arbeiten gern. Jetzt würde ich mal dagegen halten. Du kennst auch die Headlines, haben die Deutschen die Lust auf Arbeit verloren. Generation Z gilt als faul. Ich bleib mal bei harten Klischees. Ist das wirklich so, dass die gerne arbeiten? Weil irgendwo gibt's auch diesen Hang zu Freizeit etc. Oder müssen wir Arbeit anders definieren? Weil warum dieser Widerspruch, vielleicht auch etwas plakativ medial zu dem, was du gerade sagst?
Ja, ich habe das natürlich wieder bewusst in meinem Stil so formuliert, Christian. Das ist, du sprichst etwas an. Ich hatte gehofft, dass du damit um die Ecke kommst. Arbeit kommt in fast jedem Wortstamm, in fast allen Sprachen aus dem Wortstamm, der für Abmühen steht. Das heißt, etwas anders als früher das Jagen und Sammeln, mussten wir auf dem Acker uns abmühen, literally, um das zu erwerben. Und ich denke, dass wir in einer Ermattungsphase stecken. Ich beobachte das auch. Und auch, dass die Leidensfähigkeit unterschiedlich ist, was aber auch daran liegt, dass sich gerade parallel so viele Sachen ändern, dass dann eine Generation, inklusive meiner eigenen, ältere Millennials, auf die nächste schauen und sagen, boah, die machen hier, also sorry, also die reißen sich nicht mehr zusammen. Und ich glaube, was wir dabei übersehen, ist, dass beide Haltungen legitim sind und wir uns nicht genug Mühe geben, in die Schuhe der anderen reinzuversetzen, um zu schauen, warum eigentlich? Also selbst bei mir, wenn mir jemand sagt, wieso, ist doch kein Problem und Haus und Zinsen und so weiter, und dann guckst du drauf und rechnest durch und denkst so, that doesn't work. Und dann fragen sich halt Leute, warum sollte ich das eigentlich machen? Und das meine ich mit, wir stecken in einer Transformationsphase, die uns vermutlich erst in einigen Jahrzehnten klar wird, wie krass sie ist, die damit zu tun hat. Und deswegen plädiere ich dafür, du hast völlig recht, Arbeit steht für Abmühen, aber ich meinte, wir arbeiten viel zu gerne. Damit meine ich, wir mühen uns viel zu gerne ab. Wenn wir das nicht auf Arbeit machen, dann suchen wir uns irgendein Problemfeld woanders im Leben, mit dem wir uns wunderbar beschäftigen können. Sorry, dass ich das jetzt so ironisch sage. So funktioniert das Leben nun mal. Das ist das, was wir tun.
Das ist, glaube ich, ja auch ein Thema, was dich immer wieder umtreibt und was ich auch persönlich total spannend finde, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, die meisten Gäste, die wir jetzt hier im Podcast haben, arbeiten nicht im Kindergarten, arbeiten auch nicht am Fließband, sondern sitzen wir hier irgendwie in einem netten Büro. Wie kriegen wir denn diese systemrelevanten Berufe in diesen Diskurs rein und wie können die das leben? Wenn ich zum Beispiel aus meinen Erfahrungen jetzt im Freundeskreis berichte, ne, ich habe Leute dabei, die sind Erzieher, Krankenschwester, you name it, viele Leute aus diesem Bereich, und das ist halt gefühlt einfach so weit weg von deren Lebenswirklichkeit oft, ne?
Ja, der Christoph Werner hatte eine Veranstaltung gemacht von DM, ich glaube 50 Jahre DM oder sowas, und ich habe da so ein 2-Stunden-Live-Panel gemacht. Ich war richtig durchgeschwitzt danach, es war echt intens. Und da war genau das ein Thema. Und ich habe so ein schönes Bild vor Augen. Nimm mir das Bild mal von uns. Ja, ich bin heute Morgen auch auf dem hippen Lastenrad durch Hamburg gedüst, habe telefoniert, Kinder in die Kita gebracht, in die Schule gebracht, noch irgendwo organisiert. Super, herzlichen Glückwunsch, Christoph, dass das geht. Gleichwohl, und das, glaube ich, der entscheidende Punkt ist, halte ich in dem richtigen Moment inne, um vielleicht an der Kita einmal einzuchecken mit dem Kita-Leiter, den ich lange nicht gesehen habe, mit den anderen Eltern. Also nehme ich mir diesen kleinen Moment Zeit an Wertschätzung und Würdigung. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Hamburg und auch in Berlin, was ich gut kenne, montagmorgens um 8 Uhr ist das ein wirklicher Kampf, durch diverse Autokolonnen durch, angehubt zu werden, eine Lautstärke. Also du hast das Gefühl, als wenn jemand versucht, eine Stadt einzunehmen oder sowas, wenn das passiert. Das ist der normale Schulweg in Deutschland. Und das ist natürlich im Dorf anders, klar, aber es ist in anderen Ländern auch anders. Ist nicht überall besser, aber wir haben eine andere Würdigung uns gegenüber. Und ich glaube, da geht es los. Also ich habe lange in der Schweiz gelebt. Die Schweiz hat eine ganz andere Haltung und Einstellung gegenüber Ausbildungsberufen. Ganz anders. Wenn du da eine Ausbildung machst, das ist total so normal. Bei uns, in meiner Zeit war es so, normal ist, jeder macht Abi. Aber wozu eigentlich?
Heute auch noch, ja.
Ja, aber wozu? Und solange sich das nicht ändert und wir mit diesem Urteil von oben herabschauen, und ich meine ernsthaft ändert, ich meine jetzt nicht die Leute, die sich auf die Bühne setzen und danach hinterher vorgehaltener Sand sagen, ja, ich habe jetzt gegendert, toll, nee, jetzt mache ich das nicht mehr, eigentlich finde ich es doof. Nee, wenn wir es wirklich ändern, dann, glaube ich, passiert was. Und das hat viel mehr mit uns selbst zu tun, und zur Wertschätzung gehört auch Kohle. In unseren Bereichen wird teilweise zu viel gezahlt, finde ich, für Leistung, die normal ist, und in anderen Bereichen zu wenig. Das ist eine Verhandlungsfrage, ne? Wie auch die Leute sich positionieren, verhandeln, und da kann man dann ausbilden und gucken, dass sich da eben tatsächlich auch nachhaltig was ändert. Sonst kriegen wir irgendwann echt ein Problem, weil mit noch weniger Nachwuchs haben wir dann ein viel größeres Problem. Also Italien ist da ja schon.
Ja, jetzt hast du es mit den Autokolonnen angesprochen, Wertschätzung selbst gegenüber fehlt. Ist eine Haltungsfrage, und du sagst, eigentlich müssten wir daran was ändern. Schaffe ich diese Veränderung auf einer kommunikativen Ebene, mehr ins Gespräch kommen, mehr Reflexion über diese Themen, den Leuten klar machen, es macht doch einfach keinen Sinn, da in irgendwelchen Abgasen zu stehen und dir diesen Stress anzutun. Oder brauchen wir stärker Eingriff, du hast eben von oben gesagt, brauchen wir einen stärkeren Eingriff, um diese Haltung, diesen, ich will jetzt nicht diesen Begriff Mindset, jetzt habe ich ihn genutzt, zu ändern. Wie kann man das Thema angehen?
Also ein bisschen von beiden. Es ist wie in der Stadt, brauchst du Kreisverkehr und Ampeln. Ich glaube, irgendeiner unserer Podcast-Gäste hat das mal gesagt. Du kannst wie im Projektmanagement nicht nur mit Scrum oder Wasserfall, du brauchst beides. Auch da wieder in der Schweiz gibt es so ein wunderbares Prinzip, das nennt sich Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, du startest bei dir, gehst zur Familie, gehst zur Gemeinde, gehst zum Kanton. In der Schweiz ist ja alles von Kanton zu Kanton verschieden. Und dann gehst du erst zum Bundesrat, der quasi die Regierung ist. Bei uns in Deutschland, aus irgendeinem Grund, ist es kulturell so verankert, Fingerpointing immer erstmal nach ganz oben. Wenn irgendwas nicht läuft, die ganz oben, die machen es nicht richtig. Ist in der Firma, ist im Land und so weiter. Aber asoziales Verhalten im Alltag macht jeder von uns dann selbst, ob wir hingucken oder nicht. Ich hatte gestern eine schöne Situation, eine ganz, ganz kleine Tochter noch, also ne, 3 Kinder, und die jüngste ist halt noch Kleinkindalter, habe sie im Arm und sitzt an einem Straßencafé, weil ich noch einen Termin hatte, sie dabei hatte, und dann fährt einer mit einem Mercedes GL, das ist ein ziemliches Monster an Schiff, in diese Parklücke rein und hält so knapp 10 Zentimeter vor meiner Tochter. Also der kann literally nicht über diese Motorhaube gucken. Also wahrscheinlich hat er eine Einparkhilfe, aber gepiept haben muss das Ding schon lange durchgehend. Ich gucke ihn an und er meint, du hast ein Problem. Ich so, noch nicht, aber 10 Zentimeter. So, und das ist asoziales Verhalten. Ist doch scheißegal, wie dick das Auto ist. Es ist asoziales Verhalten, sorry. Und ich habe kein Problem mit jemandem, der einen Porsche oder Mercedes fährt. Einfach nur nicht asozial parken und asozial verhalten. Und das gilt für Fahrradfahrer übrigens genauso. Die verhalten sich in Hamburg auch asozial. Ja, das meine ich damit.
Das stimmt. Man nimmt auch schnell beide Rollen ein, ne? Je nachdem, was man gerade sitzt.
Richtig. Es beginnt bei uns.
Ist das so ein Trend in der Gesellschaft, diese gegenseitige Rücksichtslosigkeit? Die nimmt man ja auch wahr. Nur ich zähle, ich muss Recht haben. Und wie kann man das übertragen? Ich meine, ihr sagt, eines der wichtigsten Themen ist für euch Kollaboration. Kollaboration ist Kommunikation. Deine Beispiele zeigen quasi, dass uns das teilweise vielleicht dann wieder auf einer anderen Seite irgendwie nicht richtig gelingt. Was hakt da? Also wir sind nicht von der Natur aus kollaborativ, müssen wir dazu gezwungen werden oder was, nee. Was läuft da schief?
Wir müssen gütiger zu uns sein, und das sage ich jetzt auch zu mir selber, in diesen Umbruchphasen. Meine älteste Tochter hat mir was ganz Tolles gezeigt neulich. Ich bin sehr streng, auch mit mir selbst und Ansprüchen und so weiter. Und möglicherweise übertrage ich das an der einen oder anderen Stelle auf die Kinder. Möglicherweise. Wie ihr euch vorstellen könnt, meine älteren Kinder können wunderbar Videos aufnehmen. Wirklich gut. Habe ich meine Tochter gebeten, mach doch mal eins für uns in der Firma, was ich teilen kann. Also, ne, die ist noch Grundschule. Nimmt sie ein Video auf und erklärt dann so, es ging um Wertschätzung. Dann sagt sie, bei uns in der Schule, da klopfen wir uns auf die Schulter, wenn wir uns gemeldet haben, nicht rangekommen sind, aber eigentlich das richtige Ergebnis wussten. Dann dürfen wir uns selber loben, weil, ne, die wollen alle sagen, hier, weiß ich nicht, 13 plus 1 ist 14, so, klopfen sie auf die Schulter. Und dann hatte sie eine Idee und sagte, ja, und ich habe mir das noch weiter überlegt, wenn es eine wirklich schwere Aufgabe war, dann mache ich die Engelsflügel. Ich so, was ist das denn? Und sagt sie so und klopft sich auf beide Schultern. Und ich so, was ist das denn für eine geile Idee? Sagt sie, ja, dachte ich so, wenn das so eine schwere Aufgabe ist, so wie 6 mal 6 ist 36. Ich so, ey, so, pass auf, wofür habe ich das gemacht? In den Momenten, wo ich selbst das Gefühl habe, ich bin streng mit mir und denke, das muss doch jetzt alles klappen, wir müssen das hinbekommen, sage ich, Christoph, atme einmal durch. Halt einfach die Klappe jetzt in diesem Moment. Lass die Leute machen und klopf dir mit Engelsflügeln auf die Schulter dafür, dass du durchgeatmet hast und nicht gegengeschossen hast zum Beispiel. Das könnte sowas sein. Weil wir sabotieren uns ansonsten nur selbst dabei, in einer solchen Transformationsphase immer wieder gegen anzugehen. Wir verschwenden einen Teil unserer Energie, weil wir übersehen, es ist eine Phase, die in eine nächste Phase gehen wird, die irgendwann völlig normal sein wird, rückblickend. Und dafür verschwenden Energie. Und da müssen wir aufpassen.
Das auf die eigene Schulter klopfen. Soll ich das zeigen? Oder ist das eine Sache, die ich lieber für mich mache?
Das kannst du mit dir machen. In der Firma werde ich das wissen meine Leute noch nicht. Aber dieses Video werde ich rumschicken, weil das hat meine Tochter so cool erklärt. Und werde sagen, macht das auch mal mit euch. Dürft ihr, darf jeder von uns. Ich glaube, man muss die Erlaubnis geben, weil es ja denselben Effekt hat, wie sich selber sabotieren. Das wäre ja das Gegenteil. Sabotage schadet immer nur dir selbst. Daher kommt ja auch der Name Sabot von diesen Holzschuhen damals. Der Holzarbeiter, die Holzschuhe in die mechanischen Maschinen geschmissen haben, weil sie vermeintlich ihnen den Job weggenommen haben. Daher kommt Saboteur. Und wir befinden uns in einer ähnlichen Phase. Wir müssen höllisch aufpassen durch das Dagegen, das lese ich auch gerne mal in den Social-Media-Kommentaren, dagegen, uns selbst zu sabotieren. Vorsicht damit, bei falschen Dingen aufzustehen, zu sagen, das ist falsch, das ist völlig in Ordnung. Aber die ganze Zeit dagegen zu sein, ist verdammt anstrengend.
All diese Themen, die wir gerade besprochen haben, sind ja Sachen, die irgendwie wahnsinnig emotional aufgeladen sind. Und ich habe von dir gelesen, dass du sagst, je emotionaler das Thema, desto synchroner muss eigentlich auch der Kanal in Unternehmen, Organisationen sein. Kannst du das ein bisschen greifbarer nochmal machen? Wie sieht das dann konkret aus?
Ja, also das ist ein Framework, das benutze ich seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sowas, weil wir versuchen halt Kommunikation immer ganz schnell zu erklären für jeden, der neu reinkommt. Wir sagen, es gibt eigentlich zwei Seiten. Du hast eine asynchrone Seite, also eher das geschriebene und gelesene Wort. Und du hast die synchrone Seite, das, was wir jetzt gerade machen, ne? Sprechen und zuhören. Und das Problem ist folgendes: Wir sind 4-mal so schnell im Lesen wie im Schreiben. Und doppelt so schnell im Sprechen wie im Zuhören. Damit hast du eine Diskrepanz. Also Meetings, die nicht schriftlich vorbereitet sind und keiner hat es gelesen, sind eigentlich schon ab dem Moment schlecht, wo sie beginnen. Eigentlich müsste jeder vorher Zeit zum Lesen haben in dem Meeting und dann bespricht man das Thema. So läuft es zum Beispiel bei Amazon ab. Das sind die Six-Pager-Meetings von Jeff Bezos. Da habe ich ein Video drüber gemacht. Dadurch leiten sich gewisse Themen ab. Und ich muss gleich ausholen, was zu sagen, weil durch KI hat sich da was geändert. Erstmals in der Geschichte. Es leitet sich aber vor allem ab, dass du auf diese Achse asynchron-synchron, wenn du dir die bildlich vorstellst, hast du diverse Tools, ja, E-Mail, Chat-Tools, Dokumente und dann eben auch Telefonate, Videokonferenzen und ganz außen das Büro, also den echten 1:1 Austausch. Und schon in der Corona-Zeit haben die meisten von uns gemerkt, welche Wertigkeit dieser 1:1 Austausch hat, weil uns der allen gefehlt hat. Die meisten von uns haben zu Hause gesessen und gesagt, oh, ich will eigentlich so gern, ich vermisse das Büro so furchtbar und meine Kolleginnen und Kollegen. So, war bei den meisten von uns so. Dadurch haben wir eigentlich gemerkt, welchen Wert er hat. Und wir haben immer schon gesagt, je emotionaler das Thema, sprich je aufgeladener das Thema, desto eher sollten wir wie jetzt das im Dialog besprechen oder bei einem Telefonat oder heute Morgen habe ich mich bei einer Kollegin entschuldigt, weil wir gestern aneinander gekachelt sind und haben angerufen und gesagt, sorry, zu meinem Punkt stehe ich weiterhin, also ich bin unzufrieden damit, aber die Art, wie ich es rübergebracht habe, dafür möchte ich mich entschuldigen. Das war nicht okay, sorry dafür. Das habe ich synchron gemacht. Herausforderung? Durch KI sind wir jetzt deutlich schneller in dem Schreibteil geworden. Das heißt, wir können auf einmal super schnell Konzepte schreiben und beschleunigen damit diese Gesamtmatrix, also das Verhalten. Das ist wirklich ganz heißer Scheiß, weil es ist brandaktuell und wir sehen das gerade, wie sich das verschiebt in den Firmen. Und hier ist meine These. Viele Menschen sagen, wenn KI jetzt noch weitergeht, dann haben wir gar keinen zwischenmenschlichen Austausch mehr. Also mein Beispiel, ich bin mir sehr sicher, in nur ein paar Jahren wird eine KI von mir, ne, sich mit einer KI von euch kurz einmal unterhalten. Das hatten wir im Podcast mit Rasmus, unserem Founder von Merantix. Und nach irgendwie ein paar Sekunden sich abstimmen, einen Podcast zusammen aufnehmen. Das wäre theoretisch gar kein Problem. Aber dadurch, glaube ich, werten wir signifikant den Punkt auf, dass wenn wir zusammenkommen, dass es eine andere Bedeutung bekommt. So wie jetzt auch schon klar ist, Financial Fraud ist möglich durch Voice Authentication. Ich kann bei der Bank anrufen, eine Überweisung machen. Hoffentlich nicht mehr. Sollte jeder von uns abschaffen, weil OpenAI hat ein neues Sprachmodell. Das ist so gut, die Stimmen zu kopieren. Das hört keiner mehr von uns. So. Und das sind so Punkte, wo ich sage, mein Take ist einmal diese Beschleunigung auf der asynchronen Seite. Dramatisch. Und dann die Wertigkeit des synchronen Kontakts auf der anderen Seite. Der wird deutlich zunehmen. Das heißt, du wirst eine Diskrepanz auf diesen Seiten haben. Das ruckelt sich gerade neu ein. Aber diese Matrix war jahrelang unangetastet und du konntest in jeder Firma sehen, was da passiert.
Ich finde gerade diese Wertigkeit von Zusammentreffen, auch wenn sie sicherlich irgendwie längst nicht oft genug ideal vorbereitet ist, aber die Wertigkeit und dieses Gefühl, finde ich, merkt man jedes Mal wieder bei den Leuten auch ganz konkret, ne, wenn man im Austausch ist. Also sei es jetzt irgendwie größere Zusammenkünfte, dann denkst du, ja, okay, klar, der Inhalt ist das eine, aber dieses wirklich dieses Zusammenkommen und irgendwie Sprechen, da ich finde, das ist irgendwie, wenn was von Corona geblieben ist, ist das irgendwie echt so ein Take, finde ich, der sich massiv geändert hat. Und irgendwie
und auch so sehr lokale Geschäfte auch gelitten haben, ich habe nicht nur die Hoffnung, sondern ich glaube sehr fest, das wird auch wieder zu einem lokalen Trend führen, dass du das Gefühl hast, ist das eine Hood, in der ich das machen kann? Also, dass du noch lokaler bist, weil du weißt, ich habe gar keine Lust, mit irgendwem KI-Text zu lesen oder zu schreiben. Ich will das vor Ort besprechen. So wie Handwerkstätigkeiten einen Aufschwung durch die Corona-Zeit bekommen haben. Ne? Also, eine Handwerkerin bekommst du momentan ja nicht. Aber das ist steile Hypothese. Also, let's see.
Was mich nochmal interessieren würde, ich würde gerne nochmal eine Abstraktionsebene höher gehen. Wir alle und du auch reden über den Transformationsprozess. Alle Unternehmen sind in der Transformation. Mitunter habe ich das Gefühl, dass den Menschen, die das begleiten müssen, gar nicht so richtig klar ist, wohin geht da eigentlich die Reise? Was ist eigentlich, wenn dieser Prozess, wenn die Transformation abgeschlossen ist? Was ist dann? Wie schätzt du das ein? Wo geht eigentlich diese Reise dann hin? Weil der Begriff ist schnell benutzt.
Ja, wir sind Weltmeister da drin, komplexe Themen in einem Begriff zusammenzufassen. Hybrides Arbeiten, definier das mal, ja. Oder Flexibilität.
Ja, genau.
Also mein persönlicher Take drauf ist, Wachstum ist etwas total Natürliches, bis wir irgendwann alle sterben. Du wächst, die Zellen verändern sich, tauschen sich aus, wir sind andere, als wir irgendwann waren und irgendwann sind wir weg. So, that's the whole point. Und was ist die Aufgabe dazwischen? Die Aufgabe dazwischen ist, am Leben weiterzuwachsen und bei Organisationen, wenn die auch einen gesellschaftlich guten Zweck erfüllen oder etwas tun, dann ist das ähnlich. Organisationen verändern sich auch und wandeln sich weiter. Also es ist ein total natürlicher, organischer Prozess, dass sie das tun. Und es werden viele dieser Organisationen in bestimmten Phasen schneller wegfallen als in anderen. Das ist auch so. Das hat sich auch schon in den letzten 30 Jahren gezeigt und das wird jetzt nochmal vermutlich deutlich radikaler, weil wir jetzt eine Phase sehen werden, in der riesige Unternehmen möglich sind mit sehr wenig Leuten, also was Bewertung betrifft. Viel mehr Solopreneurs, Einzelköpfe als jetzt eh schon. Deswegen kann ich nicht sagen, wann ist das abgeschlossen oder was macht das, sondern es ist eher eine Frage von, da sind ganz schön unruhige Gewässer dabei, auf denen wir gerade alle segeln. Und einige von uns segeln für Freizeit, andere wollen einmal um die Erde rum, die nächsten wollen von A nach B. Also jeder segelt zu einem unterschiedlichen Zweck. Das ist auch völlig okay. Der Punkt ist der, wir sitzen alle nur in einem sehr ähnlichen Sturmtief gerade drin. Und den einen versaut es den Urlaub und den anderen das Rennen. Das ist, glaube ich, eher der Blick drauf. Deswegen, ich würde nicht sagen, wann ist es abgeschlossen, wann ist durch, sondern die Haltung dazu zu haben, dass wir vermutlich eine Arbeitsgeneration sind, die mehr Umschaltarbeit zu leisten hat als einige davor. Aber das mag auch sein, weil wir gerade mittendrin stecken und im Auge des Orkans sieht das alles immer ein bisschen wilder aus, als wenn man es mit Abstand betrachtet.
Werden wir, das vielleicht als abschließende Frage, werden wir künftig mehr oder weniger arbeiten?
Definiere Arbeit.
Sagen wir mal Arbeit im Sinne von Broterwerb.
Also, wenn du wirklich neugierig bist, dann wirst du vermutlich in den nächsten paar Jahren nie wieder so schnell Dinge lernen können, jetzt gerade, die du direkt anwenden kannst, mit der du in kurzer Zeit unglaublichen Hebel erreichst, weil ganz, 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 ganz viele Menschen da gerade noch nicht hinterherkommen. Und du musst dafür wirklich nicht super schlau sein, sondern einfach nur neugierig, weil es irre ist, was gerade passiert. Also ich sage, das, was ich hier mache, das müsste theoretisch auch in 2 Tagen Arbeit möglich sein. Und ich bin schon echt verdammt schnell. Ich bin wirklich schnell. Was ich nicht will, ist, durch diese Tage zu hetzen. Das ist der Unterschied. Aber die Sachen, die ich mache, ganz ehrlich, die sind schon krass schnell geworden. Und ich sage, das geht mit deutlich weniger, aber der Effekt muss irgendwie auch für andere spürbar sein. Und was nicht funktioniert ist, weniger Leute arbeiten weniger insgesamt und dann irgendwann hast du die Grundversorgung und Sachen nicht mehr sichergestellt. Das Thema ist dadurch nicht gelöst.
Dürfen wir uns auf die Zukunft freuen?
Ja, immer.
Sagt.
Na guck mal, das ist doch schon mal gut.
Klares Wort. Wir dürfen uns auf die Zukunft freuen, sagt Christoph Magnussen. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war ein total spannendes Gespräch. Würde ich gerne noch 3 Stunden fortsetzen, geht nicht. Wie gesagt, herzlichen Dank für deine Einsichten und dass du uns das mitgeteilt hast.
Danke, Christian, danke, Roman. Danke.
Vielen Dank.